Es gibt Momente im Leben, da muss ein Eichhörnchen tun, was ein Eichhörnchen tun muss, dachte das kleine tapfere Eichhörnchen, als frühmorgens der Paketmann bei ihm Sturm klingelte. Nachsendung aus dem Bundesligawald! Der Paketmann brachte ihm seine Altlasten zurück. Das erste Paket roch abstoßend nach Abstiegsangst. Im zweiten saß ein zitternder Yuya Osako und schaute das Eichhörnchen verschreckt an. Na gut, den kann ich nochmal behalten. Und das andere, das riecht mir doch verdächtig nach den beiden Vögeln vom
Wurm-Podcast. Alles rund um Werder.
Persönlich zustellen.
Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann.
Vielen Dank für gar nichts, liebes Eichhörnchen. Es gibt Dinge, die sollte man besser in der Packstation lange Zeit liegen lassen, wenn man die Altlasten nachgeschickt bekommt. Denn genauso hat es sich angefühlt. Folge 55, Wurm-Podcast. Herzlich willkommen am Tag 1 nach Spieltag 1 in Liga 2. Wir haben uns etwas schwer getan mit dem Titel und mein liebster Freund, Busenfreund, Fußball-Buddy und Werder Bremen-Experte, der gestern noch unter akuter Gänsehaut gelitten hat, jetzt sitzt er frisch geduscht, hoffentlich am anderen Ende. Jan Siegert.
Ja, bloß wenn du, was das Eichhörnchen erzählt, wie das Paket gerochen hat, dann hat auch meine frische Dusche wahrscheinlich nicht mehr wirklich viel geholfen. Meine Güte. Viele Zahlen in deinen ersten Worten. Unterm Strich steht dann trotzdem irgendwie die Null für gefühlt null und nichtig und nichts und egal. Wir werden alles fein säuberlich sezieren und aufrollen. Jedenfalls schön, dich wieder zu hören, mein lieber Thomas.
Ja, gleichfalls. Das kann ich nur zurückgeben. Und mit den Zahlen, das weise ich nochmal zurück. Das war Tag 1, Spieltag 1, Liga 2. Aber ja, mir ich, sag mal so, ich sag mal so, wenn man das Spiel gesehen hat, da waren sie wieder, unsere drei Probleme.
Ja, genau, ja.
Denn das muss man wirklich mal sagen und herzlichen Glückwunsch, ich nehme dich jetzt auch nicht mehr wahr, ich rieche keinen Angstschweiß mehr jetzt hier bis Hamburg. Das war allerdings, muss ich ganz ehrlich sagen, ich hatte ja schon letzte Woche gejammert, dass ich arbeiten muss und nicht wie du ins Stadion konnte, aber ich sag dir, dieser leichte Angstschweiß, diese Verunsicherung, dieses Zittern in einigen Spielpassagen war bis nach Hamburg zu riechen und das durch den Mundschutz durch sogar.
Ja, im Stadion war der Geruch sogar noch ungleich stärker. Lass es dir gesagt sein.
Das glaube ich dir. Ich habe jetzt eben schon angekündigt, dass wir noch unsere Titelfindung kurz erklären wollten. Wir haben uns echt ein bisschen schwer getan. Irgendwie Aufbruch, Neuanfang. Anfang verbietet sich schon wegen der schlechten Witzgefahr. Déjà-vu, Zeitschleife, same, same, but different. Hatten wir alles schon?
Ja, genau. Also die Zeitschleife zwar nicht, aber Déjà-vu und same, same, but different, so hatten wir schon. Jetzt haben wir uns mal, auch ob der Analogie zum Tag des Murmeltiers, haben wir uns mal für different but same same entschieden, ne?
Ja, es war, es trifft auch.
Ja, genau, wollte ich gerade sagen.
Es war alles ein bisschen different, aber nach 95 Minuten
same, ja, same.
Oh, war Gott, dann ey, doch wieder eine Menge Déjà-vu und Zeitschleife. Ja. Mein Lieber, du warst im Stadion, erzähl mal bitte.
Ja, also grundsätzlich erstmal schon ganz cool, weil jetzt auch, ich war ja auch beim Saisoneröffnungsspiel letztes Jahr gegen Hertha, da waren es ja 8.500, gestern waren es 14.000, das merkst du schon. Also die 8.500 waren gefühlt wirklich nochmal deutlich leiser als die 14.000 gestern, das war zeitweise über einige Strecken wirklich laut, echt gut, also auch wirklich ungewohnt mittlerweile, das hat mir wirklich gut gefallen. Nichtsdestotrotz hat das wenig mit dem zu tun, wie man Stadion eigentlich kannte aus Vor-Corona-Zeiten.
Also, weil es zu leer war oder weil da nicht mehr Diego auf dem Platz stand? Oder?
Ja, sowohl als auch, aber vor allem wegen der Art und Weise, wie du das mittlerweile gucken musst. Ne? Also Dieses geordnete Reingehen und in Schlangen warten und mit Mundschutz und überall Lautsprecher durchsagen und Kamera und Polizei und hast du nicht, also es wirkt einfach alles komplett anders. Man geht nicht mehr in einem Strom ins Stadion und setzt sich auf den Platz und alles vibriert vor Stimmung und die Ultras machen Lärm und es ist halt einfach wirklich wie in so einem Operettenhaus. Du gehst da irgendwie rein, du setzt dich auf deinen Platz, du kriegst alle 5 Minuten über die Lautsprecher erzählt, dass du bitte deinen Platz nicht verlassen sollst und wenn, dann bitte mit Mundschutz und aber den Abstand einhalten und die Stimmung ist, ja gut, vielleicht lag es auch an den Plätzen, wo wir saßen, aber die Stimmung ist halt dann eben auch einfach runtergefahren so und die verändert sich dann mit der Dramaturgie des Spiels, verändert die sich halt auch genauso, wie du früher immer aus der Ostkurve verächtlich in Richtung Süd und Nord geguckt hast. Also dann hast du da Leute, die schon nach 10 Minuten anfangen, aus dem Oberrang runter zu brüllen, irgendwie, ah gut, kriegt ja heute gar nichts geschissen und so. Und das ist dann, es macht mich dann einfach, es macht mich nicht vollends glücklich, weil es halt eben wirklich nicht mehr viel mit dem Erlebnisstadion zu tun hat, wie ich es liebe und wie ich es erinnere aus der Vor-Corona-Zeit.
Ja gut, aber ganz ehrlich, dass da einzelne Leute dann nach 10 Minuten pöbeln, das gab's ja nun vorher auch schon.
Ja, das gab's vorher auch schon, aber es fällt einem dann halt eben nochmal anders in diesem Setting auf, weißt du, dass die Leute sitzen halt so im Schachbrettmuster auseinander und du hast immer 2 Plätze dazwischen und es wirkt halt alles einfach deutlich steriler, weil es das ja wahrscheinlich auch ist. Und wahrscheinlich, ja. was das Ganze für mich wahrscheinlich nochmal multipliziert hat, wir hatten in unserem Block 2 Reihen hinter uns, ich glaube, die einzigen 96-Fans, die sich irgendwie auch dafür nochmal schönen Dank an irgendwelche Werder-Fans, die ihre Werder-Zusagen bei eBay-Kleinanzeigen an irgendwelche Hannoveraner verticken, ja, 6 besoffene 96-Hools hinter uns sitzen, die die ganze Zeit den kompletten Westoberrang beschallt haben mit Max, mit Niklas Füllkrug, du alte Muschi und du alter Hurensohn und wirklich keinen Spaß gemacht. Hier regiert der HSV, ja.
Gut, dazu 2 Sachen. Auch Idioten hat es immer gegeben, wie Operettenleute auf der Südtribüne, ne? Hat es auch immer gegeben. Aber warum wart ihr denn nicht lauter?
Ja, genau. Ja,
frage ich da mal zu Recht.
Wir hätten natürlich in Spielminute 2 die Schlägerei provozieren können, aber wir haben uns dagegen entschieden.
Danach bei der Prügelei, wo schlägt man hin, wenn da eine Maske im Gesicht ist?
Ja, genau.
Läuft das?
Und wo schlägst du hin, wenn jemand doppelt so groß und doppelt so breit ist? Überlegt man sich dann halt auch zweimal.
Ganz ehrlich, da gilt bei mir die alte Schulhofregel gar nicht.
Ja, oder treten und rennen.
Ja, genau, und weglaufen.
Hit and run, genau. Egal, genau. Wir schweifen ab. Es war auf jeden Fall jetzt so in der Summe, es lag dann auch am Ergebnis, ne, dass ich dann halt irgendwie, ich bin halt irgendwie einfach dann unzufrieden raus, weil ich natürlich auch als grün-weiß-brilliger Fanboy da irgendwie reingegangen bin und gedacht habe, oh, es wäre so schön, wenn wir hier jetzt mal wieder mit einem klaren und deutlichen Sieg rausgehen. Und dann läuft es halt wieder genauso wie gefühlt die letzten 5 Jahre.
Naja gut, aber ich muss mal sagen, ne, aus der Ferne betrachtet, Ferndiagnose, ne? Und ich muss auch sagen, das Spiel wurde, glaube ich, auf Sat 1 übertragen, auf Sport 1. Ja. So, und ich habe ja einfach mittlerweile so eine Sport 1 Fußballkommentatoren-Allergie. Ja. Ich finde die wirklich teilweise ganz schlimm. Abgesehen davon, dass sie es sogar schaffen, bei einem Nord-Duell in der 2. Liga da immer wieder Bayern München zu. Ich weiß nicht, was das damit zu tun hat, aber vielleicht sind sie vertraglich dazu. Ist egal. Ich saß ja beim NDR und habe gearbeitet. Der Vorteil daran ist, es gibt eine Leitung, ja, im System, ein Fernsehkanal, wo das Spiel praktisch live übertragen wird für die Sportschau, damit die Sportschau das dann und die 3. Programme und so weiter, ich weiß gar nicht, wo das hingeht, jetzt habe ich gelesen, One überträgt jetzt auch irgendwie dieser ARD-Seriensender irgendwie, ist ja egal, auf jeden Fall läuft da das gesamte Spiel mit Stadion, Atmo, aber ohne Kommentar. Herrlich.
Ja, ein Traum.
Also für mich, weil ich habe dann kommentiert, die Kollegen mussten es dann hören, für die war es scheiße, aber es war herrlich. So, was ich nur sagen wollte ist, dadurch hast du natürlich, die Atmo nimmst du viel stärker wahr. Und ich muss wirklich sagen, zu Anfang vor dem Spiel und die ersten 10, 15 Minuten, wo Werder ja auch, und da werden wir auch gleich mal, gehen wir in die Analyse rein, wo Werder ja wirklich euphorisch und mutig angefangen hat, ja. Und ich auch wirklich begeistert war von den ersten Minuten, oder was heißt begeistert, aber zumindest dachte, okay, da, ja, die haben sich was vorgenommen und die haben auch was vorbereitet, was sie mir jetzt zeigen wollen,
ja,
nämlich das System, da war es im Stadion wirklich laut. Und ja, du hast ja, genau, nicht gemerkt, dass das nur 14.000, nur in Anführungszeichen 14.000 Zuschauer waren, weil du hattest wirklich das Gefühl, da die Hütte brennt.
Ja, ja, war auch so. Deswegen, das war auch das, was ich meinte, dass eben 14.000 nochmal anders wirken, auch im Sound, als 8,5 gegen Hertha. So, das war halt wirklich so. Liegt dann wahrscheinlich auch so an der Euphorie, die du dann selbst mit reinträgst, ne? Dann ist es dann halt gleich ein Flutlichtspiel, das erste Mal wieder mit Zuschauern.
Und der Glaube war da. Man hat ja im Stadion, also habe ich wirklich Ferndiagnose, ne? Aber ich habe euren Glauben und eure Euphorie, das war wirklich zu spüren, ne? Ja. Und das war wirklich Good Old Weserstadion. Dann fing es ja noch an zu regnen und so. Das war ja wirklich, ne, wie gemalt. So, und dann kippt er ja aber das Spiel.
Ja, komischerweise. Das ging, glaube ich, wirklich los mit dem Lattenschuss.
In der ersten Halbzeit.
Ja, das war so gefühlt so der Punkt, wo du dann merktest, okay, Hannover merkt, ey, so schlimm ist das hier gar nicht.
Genau, Hannover war ja die ersten Minuten, fand ich, recht beeindruckt. Und die haben wirklich erstmal nur drauf geachtet, da nicht unter die Räder zu kommen.
Ja, und Werder hat vor allem ja in den ersten 15 bis 20 Minuten hat Werder ja wirklich 3-4 Situationen heraufbeschworen, wo, wenn du das konzentriert zu Ende spielst, ziehst du denen aber die Hose aus.
Exakt.
Also, ne, und sie auch das war wieder so ein different but same same Situationen, wo du einfach merkst, in diesem, die, endlich sind wieder Umschaltmomente da, weißt du, endlich sind wieder Situationen da, wo Werder schafft, Ball gewinnen, alle drehen sich um, alle haben Laufwege, es sieht gut aus, ja, dann laufen sie sogar manchmal in Überzahl auf die gegnerische, unsortierte Kette zu, ja,
richtig,
und dann versauen sie das Momentum einfach, indem jemand entweder drauftritt und wieder hintenrum spielt oder der Pass zum Nebenmann in der Kontersituation in den Rücken gespielt wird und sie es abbrechen müssen. Es ist zum Haare raufen gewesen gestern.
Ja, genau, ne? Also von wegen, da waren sie wieder meine drei Probleme, ne? Ja, weil das ist wirklich das erste Problem, das ich da wirklich ausgemacht habe und was schon nach 15, 20 Minuten in der stärksten Phase von Werder schon zu sehen war, dass das alles eigentlich ganz hübsch aussah und dass dann aber im letzten Drittel wieder genau die gleiche Scheiße wie vorher war. Nämlich, dass das nicht zu Ende gespielt wurde, ne, dass da keiner ist, der die Sache in die Hand nimmt, ja, dass da falsche Entscheidungen getroffen werden, teilweise Pässe in die Hacke gespielt, unmotiviert, nicht weiter, also wirklich, wo man dachte, Leute, doch 10 Sekunden länger konzentriert, dann ist das Ding drin.
Ja,
ja?
Und was,
so, ja. Darf ich noch ganz kurz meine Gesprächskarte durchbringen, weil ich wollte ja hier Ferndiagnose. Ab der 15., 20. Minute ungefähr, Hannover hatte da zwei große Chancen, es war noch vor dem Lattenschuss sogar. Ja, da war zweimal, dass Toprak da in letzter Minute retten muss und 96 merkt, Alter, hier geht ja was.
Mhm.
Und von dem Moment an ist auch die Stimmung im Stadion gekippt.
Ja.
Und du merktest nicht nur die Verunsicherung in der Mannschaft, da waren sie wieder meine drei Probleme, war wie in der ersten Liga, ja, sondern auch bei den Fans genau das Gleiche.
Ja.
Plötzlich war es still. Du hörtest deine drei 96-Spacken, Kasper, die hinter dir saßen. Plötzlich hörtest du einzelne Pfiffe. Ja. Niemand hat mehr was gesagt.
Ja.
So, und das fand ich... Das fand ich auch ein bisschen beklemmend, muss ich sagen. Und da muss ich sagen, 14.000 oder 8 oder 30, auch bei 30.000 oder 40.000 Zuschauern hätte sich da die Angst breit gemacht und dann wäre es genauso, weiß ich nicht.
Nee, wäre es nicht. Weil aber das ist halt eben, das, was du gestern erlebt hast, ist Weserstadion minus Ostkurve. Weil letzten Endes ist sozusagen die Ostkurve mit den Ultras und mit der Lautstärke, die die Ostkurve macht, ist immer ein Stück weit regulativ im Weserstadion gewesen, weil es war immer so, dass schon in solchen Spielsituationen, auch schon vor Corona, immer von aus einigen Bereichen des Stadions wirklich sehr früh und in wirklich Situationen, wo das Team eigentlich einen Push braucht und wo auch noch nicht viel passiert ist, ja, kommen Pfiffe und Buß und so. Und das sind immer die Situationen, wo normalerweise die Ost anfängt, richtig Rabatz zu machen. Ne?
Aber die Ost war doch nicht leer. Es war doch nicht nur Operettenpublikum mit Absicht ausgesucht, sondern das war doch schon ein Querschnitt.
Ja, aber doch nicht vergleichbar mit dem, was da los ist, wenn die Ultras in der Ost stehen. Und die Ultras sind ja sowieso, also fast alle Werder-Ultra-Gruppierungen sind ja sowieso, gerade was Pandemieschutzmaßnahmen und so angeht, ja sehr reserviert immer aufgetreten bislang.
Ja, okay.
Ich weiß nicht, wie sie da mittlerweile zu stehen, aber das war zumindest am Anfang so. Und also das ist schon was anderes. Also die Ost als sozusagen Giftoper. Ja. Konter in Situationen vor Corona-Zeiten, das hat schon immer wirklich sehr viel ausgemacht.
So. Okay, also stimme ich dir zu, sehe ich ein, ne? Ist ein Argument, ja, aber trotzdem bleibe ich dabei. Weißt du, es ist ja nicht die Stimmung gekippt und plötzlich haben 7 von 14.000 gerufen, Anfang raus oder so,
sondern
das Schlimme war ja, dass du gar nichts mehr gehört hast.
Ja.
Also wirklich gar nichts mehr. Ne, das war wirklich wie die Stecknadel, die fällt. Ja, so. Das fand ich irgendwie so ein bisschen, dass du wirklich Verunsicherung gespürt. Nicht mal Ablehnung, ja. Pfiffe kam ja, meine ich, erst später, ne? Sondern wirklich die totale Verunsicherung. Und so sah es ja auch in der Mannschaft aus, oder? Wie hast du das wahrgenommen? Dass plötzlich so ein kleiner Bruch drin war.
Ja, im Prinzip bin ich da bei dir. Also was ich halt wirklich erschreckend fand, war eben, dass das gerade defensiv teilweise wirklich vogelwild aussah. Also Zuordnung, Stellungsspiel, wirklich mit was für einfachen Spielzügen, teilweise wirklich mit ein, zwei Doppelpässen, sie unsere Viererkette ausgehebelt haben. Das tat schon weh und ich habe das in der zweiten Halbzeit noch krasser gesehen, weil die ja auf unsere Seite gespielt haben.
Ja.
Also das war wirklich, wo ich dachte, oh, da kriegst du nächste Woche gegen Düsseldorf aber 4-5 Dinger, wenn du es so machst.
Die Angst habe ich auch, aber darüber sprechen wir später, Düsseldorf. Aber fandest du das in der ersten Halbzeit auch schon? Ich fand in der zweiten dann, ne? Aber
in der zweiten war es krass, in der ersten hast du es halt immer mehr gemerkt. Also du hast halt genau, was du gesagt hast. Du hast es gemerkt, bei den ersten Großchancen von Hannover hast du gemerkt, dass Werder dachte, und Hannover dachte, hey, Moment mal.
Genau.
So, und da hast du halt gesehen, und das war auch das, was sich so das ganze Spiel durchzog und in der zweiten Halbzeit eher noch stärker wurde als in der ersten. Hannover ist offensiv wirklich gut. Die haben eingeübte Spielzüge, die haben da Leute drin, die auch wirklich technisch gut sind. Duxch ist einfach auch eine Waffe, muss man wirklich einfach sagen. So.
Ja.
Und sie haben es ganz gut geschafft, Werder halt eben dann, weil, das hat man in der ersten Halbzeit auch gesehen, haben wir ja gerade gesagt, defensiv waren die richtig anfällig. Wenn du das konsequent spielst und da einen Füllkrug in Topform vorne drin hast oder einen Josh Sargent, der in bestimmten Situationen mal ein bisschen konzentrierter bleibt, dann klingelt das 2-3 Mal und dann können die froh sein, wenn die mit einem 0-2 oder 0-3 in die Pause gehen, die Hannoveraner.
Richtig, so. Ne? Ich wollte gerade sagen, klar haben die uns dann da manchmal überspielt, aber muss ich auch sagen, wir die auch.
Ja,
genau. Ja? Das war im Prinzip das Gleiche und wir hatten Möglichkeiten und hatten die ja auch mit dem Rücken an der Wand. Und
ja, genau.
Wir hätten mehr Tore schießen können, die auch, ja, das stimmt. Ich fand aber, dass die jetzt spielerisch über den Aufbau von hinten raus uns überspielt haben, das habe ich wirklich nur einige Male in der zweiten Halbzeit gesehen. Der Rest waren Situationen, wo wir den Ball verloren haben.
Ja, und es waren aber auch viele Situationen, also gerade immer dieses in die Lücke laufen und mit ganz simplen One-Touch-Geschichten, ja, zwei Werder-Spieler, genau wie du es in der Jugend beigebracht bekommst, mit einem Doppelpass die Leute rausziehen, ja, und dann in die Gasse starten und dann kriegst du mit dem Doppelpass den Ball in die Spitze und muss man dann halt auch leider mal sagen, gestern erschreckende Tempodefizite bei unseren Jungs in der Defensive, sodass das dann halt auch wirklich immer funktioniert hat. Du musstest, die Hannoveraner mussten den Ball im Prinzip nur in der Vorwärtsbewegung durch zwei Abwehrspieler durchchippen, ja, und der durchstartende Flügelspieler hat den Ball erlaufen können. So, und das ist, das war also wirklich hart mit anzusehen.
Im Prinzip haben wir ja mit einem ähnlichen System gespielt, ne?
Ja, das kannst du, da bist du firmer als ich.
So, und was du ja meinst, ist ja das, was ja im Prinzip diese Idee hinter dem System ist, wenn du einen Stoßstürmer hast, Dux, Füllkrug, egal wie er heißt, ja. Mhm. So, dass du im Prinzip in den Raum reinkommst, der zwischen dem einen Innenverteidiger und dem Außenverteidiger, ne?
Ja.
So, sich bietet. So. Und das haben die, finde ich, in der zweiten Halbzeit dann ein paar Mal hinbekommen. Aber wir aber auch, ne? So, das darf man halt auch nicht vergessen. Ich fand viel schlimmer die Situation in der Zentrale. Das fand ich, das hat mir Angst gemacht. Auch wie das Tor gefallen ist, ne? Das war ein Doppelpass, glaube ich, ja. Aber der Ball geht zwischen unseren Innenverteidigern durch in einen Raum, der niemals entstehen darf, wenn da nur ein Stürmer und Jung war ja auch noch hinten, also, ne? Das fand ich ganz, ganz bedenklich, die Räume, die die in der Zentrale hatten. Und wollen wir mal ein bisschen tiefer einsteigen in die Materie? Frage, denkst du, dass das unsere Probleme da, dass die an individueller Leistung, mit individueller Leistung zu begründen sind? Also der hat einen schlechten Tag, der ist zu langsam. Oder ist das ein Systemproblem? Weil wir wissen, Anfang spielt gerne, also lieber 5-4 als 1-0. Wie schätzt du das ein? Oder sagst du, der war nicht gut an dem Tag oder der war falsch aufgestellt oder so?
Das kann ich ehrlicherweise kann ich das schwer sagen. Mein erster Eindruck war in der Tat, das war also die erste Erkenntnis, dass ich dachte, okay, es ist vielleicht dann wirklich kein Trainer- und kein Systemding, sondern ein Kopfding.
Weil, das sowieso, ja.
Ne, ja, aber auch, aber das meine ich ja, also das verknüpft sich ja miteinander, ne? Dass diese ausbleibende Leistung von Spielern, die nachgewiesenermaßen eigentlich eine höhere Qualität haben.
Ja.
Die sie auch schon über einen längeren Zeitraum bewiesen haben. Was für mich ein total gutes Beispiel dafür ist, ist,
nenn mal Namen.
Ja, du hast in der ersten Halbzeit und auch teilweise auch in der zweiten Halbzeit hast du Situation mit Yuya Osako gehabt, ne?
Ja.
Wo der den Ball mit dem Rücken zum gegnerischen Tor im Mittelfeld bekommt, ne? Und du merkst richtig, wie er schon den Kopf zwischen die Schulter nimmt, weil er denkt, jetzt kommt gleich einer von hinten und er hat wieder einen am Arsch und er kriegt was in die Fersen. So, ne? Und dann hat er den Ball, es kommt kein Kontakt, er dreht sich um und hat 5 Meter frei vor sich. Ja. Also wirklich so eine klassische Zweitligasituation, wo du denkst, Alter, in der Bundesliga hätten sie ihn schon längst umgetreten. Ja?
Da kriegt er den Raum gar nicht, ne?
Genau, da hat er den Raum gar nicht. Und Osako nimmt den Ball an, merkt, er kriegt keinen auf die Socken, dreht sich mit dem Ball um und du hast das Gefühl, er ist erstmal komplett perplex, dass er so viel Platz hat.
Richtig.
Ja?
Ja.
Und dann entsteht aus dieser Freiheit, die er hat und wofür er eigentlich, das ist genau sein Spiel, weißt du, wo er normalerweise das Tempo aufnimmt und er hat ja ein gutes Auge und er hat einen guten Pass, ne, und er hat gute Ideen und er damit komplett überfordert ist, weil er diese Freiheiten hat.
So. Fandst du? Okay, ja.
Nicht laufend, ne, aber es gab so 2-3 Situationen, wo ich dachte, Alter, guck dir das mal an, ne?
Ja.
Und ich glaube...
Wo er zu wenig draus gemacht hat, meinst
du?
Ist der,
ja, genau. Mhm. Ne? Und ich glaube halt, und das ist meine Hoffnung, weil ich, wie gesagt, immer noch davon überzeugt bin, dass wir ein paar Spieler im Kader haben, die diese Qualität haben, dass das auch nach unten, also auch im Downgrade, einfach eine Gewöhnungssache ist.
Ja.
Ne? Also, dass du das erstmal lernen musst, was ist anders in dieser Liga. An bestimmten Punkten ist halt diese fußballerische Qualität nicht mehr da wie in der ersten Liga. Und die meisten Teams und die meisten Spieler kompensieren das über Härte. So. Ne?
Ja, und aber, Laufen und Einsatz oder System,
genau,
ne?
So genau. Genau. Ja. Und da wird halt aber eben dieses strategische Plus, was ganz viele Teams und Mannschaften in der ersten Liga haben, das wird in der zweiten Liga praktisch komplett über Kampf wettgemacht. So.
Genau.
Und ich habe die große Hoffnung, und das ist wirklich eine Hoffnung, weil sonst wird es echt zappenduster, die große Hoffnung, dass das bei Werder eine Gewöhnungssache ist, dass ein Trainer, der Zweitliga-Erfahrung hat, es schaffen wird, das in die Köpfe zu bekommen. Von den Spielern, über kurz oder lang. Und dass wir dann hoffentlich irgendwann in der zweiten Liga ankommen, weil ich glaube, in der Tat genau darum geht's. Ankommen. Ankommen, das annehmen und realisieren, dass auch das hier keine Laufkundschaft ist, sondern du hier genauso hasseln musst und dich genauso beweisen musst, um Erfolg zu haben in dieser Liga wie in der ersten Liga. Und dass hier die Chancen einfach etwas höher sind, dass du Erfolg hast, weil du eine gute Qualität hast. Aber ohne Grundtugenden würde ich auch das nicht weiterbringen. So.
Also muss ich paar Punkte dazu, ne? Ich hatte nicht den Eindruck, dass sie den Kampf nicht angenommen haben. Hattest du den Eindruck, dass da klar, also sie müssen sich an die Liga gewöhnen, ja, stimme ich dir völlig zu. Und das fängt schon da an, dass im Kopf das gleiche Trauma ausgelöst wird, wenn du ein Gegentor kriegst oder ne, so, dass sofort diese Verunsicherung wieder da ist. Das liegt natürlich auch daran, dass in der Startelf, glaube ich, 7 oder 8 Absteiger vom letzten Jahr standen, ja, und dass die Reaktion der Fans im Stadion auch die gleiche ist wie letztes Jahr, nämlich dass sofort, wenn was nicht klappt, wenn Hannover besser ins Spiel kommt, wenn die ein Tor schießen, dass sofort das Vertrauen weg ist. Das Vertrauen der Spieler in sich selbst, ja, und das Vertrauen, dass die Spieler auch spüren, dass die Fans auch das Vertrauen sofort nicht mehr vermitteln können, weil sie selber verunsichert sind, dass es plötzlich still ist im Stadion, weißt du? Und ich glaube schon, dass das nagt und knabbert an Spielern, die letztes Jahr so traumatisiert sind, weißt du? Dass sie noch nicht in der Lage sind, jetzt zu sagen, ey, wir sind hier die mit der dicken Hose in der zweiten Liga.
Ja, aber also momentumtechnisch kommt doch alles, also läuft doch alles für Werder. Sie kommen aus der Pause nach einer umkämpften ersten Halbzeit mit auch Großchancen gegen sich und sie kommen aus der und machen sofort das 1-0. Also, ja. Also viel mehr kannst du doch spielentwicklungstechnisch nicht mehr tun, um einer verunsicherten Mannschaft ein bisschen die Hand unter den Arsch zu halten.
So. Richtig. Könntest das zweite schießen, bevor die anderen aufdrehen.
Genau, und bist ja auch so nah dran, das zweite zu schießen.
Exakt.
So, und dann kriegst du halt das Ding und anstatt dann weiterzumachen, ja, rutscht ihn halt wirklich alles in die Hose und kullert unten aus dem Hosenbein raus.
Exakt. Ja. Sehe ich ganz genauso. Und das, glaube ich, hat schon noch was damit zu tun, dass es der erste Spieltag ist, ja, und nicht der 10. Und dass da 7 oder 8 Absteiger in der Startelf standen, von denen vielleicht nur 3 wissen, dass sie nächste Woche noch da sind. Hm. Ja. Und dass natürlich auch der Kampf, ich sag mal, maximal bei 90% liegt, wenn, was weiß ich, ein Maxi Eggestein oder ein Josh Sargent wissen, wenn ich mich jetzt verletze, ne, dann sitze ich hier noch und hab Sandhausen, ja, und nicht sein, ja. Sevilla.
Ja, das so. Kann natürlich sein, ja.
Und dass sie sich natürlich auch nicht so rein fuchsen in dieses System, wenn sie wissen, das ist vielleicht in 10 Tagen gar nicht mehr meins. Ich glaube, damit hat das schon auch was zu tun. Das ist, soll nichts entschuldigen, nur Hobbypsychologie.
Aber es ist halt die Kehrseite der Medaille dessen, was wir in der letzten Folge besprochen haben, nämlich, oder zumindest von mir, die geäußerte Hoffnung, dass zumindest ein qualitativ, in Anführungsstrichen, besserer Kader, auch wenn da viele Spieler dabei sind, die irgendwann gehen werden und gehen wollen, dass sie doch zumindest jetzt erstmal in den ersten Spielen dabei helfen, dass ein solides Punktefundament geschaffen wird für eine dann möglicherweise etwas jüngere und unerfahrenere Mannschaft, die dann aber die Mannschaft Werder Bremen durch die Saison tragen soll, die dann zumindest schon mal auf so einem gewissen Punktepolster aufbauen kann. Und was du jetzt gerade beschrieben hast, ist dann genau die pessimistische Betrachtungsweise dessen, was ich als Hoffnung geäußert hatte. Und ja, so wie es aussieht, war zumindest in Spiel 1 jetzt deine Analyse die treffendere im Gegensatz zu meiner Hoffnung.
Ja, gut, aber so ein großer Widerspruch ist das eigentlich gar nicht, weil du sagst, die qualitativ guten Spieler, die vielleicht noch wechseln sollen, erstmal für uns dann ein paar Punkte. Das ist ja im Prinzip passiert, ja. Er muss ja nicht Maxi Eggestein aufstellen und Sargent, ne? So. Und man hat bei einzelnen Spielern, ich möchte wirklich nochmal Toprak rausheben, ja, der uns da wirklich diesen Punkt gerettet hat, ein paar Mal den Arsch gerettet hat.
Ja, Zetter, ja? am Ende ja auch noch.
Ey, Alter, was Toprak da abgeräumt hat, und das ist wirklich nur mit seiner individuellen Klasse zu erklären, ja, der auch, da können wir gleich nochmal in der Einzelkritik, der da auch ein paar Fehler von Mai, den ich wirklich, also wo ich wirklich noch einige Schwächen leider gesehen habe, die hätten viel schlimmere Folgen gehabt, wenn Toprak das nicht ausgebügelt hätte. Ich sag's dir, ne? Also so, So viel dazu. Und noch ein Satz zu Osako. Ich stimme dir völlig zu, dass er selber teilweise überrascht war. So, huch, ich darf ja noch weiterlaufen. Hier tritt mir ja noch keiner in die Hacken. Dass das für ihn, stimme ich dir zu, dass er da teilweise überfordert. Aber auch mal ganz ehrlich, mit seiner individuellen Klasse ist er in der zweiten Liga ein Unterschiedsspieler. Und er war auch in der ersten Halbzeit der beste Offensivmann, den wir auf dem Feld hatten. Ja, wenn irgendwas nach vorne ging, lief das über ihn.
Ja, naja, es lief auch viel über Josh. Und das ist übrigens nochmal ein Punkt, den ich auch ansprechen muss, gerade in Halbzeit 1. Unfassbar, wie du diese Defensivabteilung von Hannover mit diesen simplen Diagonalpässen auseinandergeknallt hast.
Ja, das also meine ich, aber das lag auch viel an Osako, ne? Das darf man nicht vergessen, dass gut immer das Spiel, dass er die Seite aufgemacht hat und so weiter. Ja. Also, wenn der schnallt, was für ihn möglich ist in der zweiten Liga, dann wird der Typ einfach, wird er eine Granate.
Aber das meine ich mit Gewöhnung, ne? Das war genau das, was ich mit Gewöhnung meinte. Ja. Aber was ich halt sagen wollte, weißt du, und das ist halt eben genau der springende Punkt, der mich gestern auch zur Weißglut getrieben hat, eben genau diese öffnenden Bälle haben Josh Sargent gefühlt, allein in Halbzeit 1, 4, 5 Mal alleine im 1 gegen 1 in den 16er laufen lassen von außen.
Exakt.
Ne? Und dass dann daraus nichts wird, das macht mich verrückt, wirklich. Ne, weil der in der Vorbereitung irgendwie alles kaputt schießt, was ihm irgendwie vors Rohr kommt, ne? Und dann trifft er falsche Entscheidungen und dann spielt er den Ball nicht in den Lauf, sondern hinten rum. Es ist teilweise wirklich, oh, es ist zum Haare raufen, weißt du?
Und er bringt halt sich auch ja kein selbst Flügel. In
diese ja, gut.
Er ist halt auch kein Flügelstürmer, ne? Das darf man halt auch nicht vergessen. Aber stimme ich dir völlig zu. Woran ist denn das gescheitert da, diese Situation? Was ist dir noch im Kopf? Hatte er keine Anspielstation in der Mitte? Hat er selber geschossen? Oder was war?
Naja, also ich habe eine exemplarische Situation vor Augen. Das war zugegebenermaßen jetzt nicht nach einem Seitenwechsel, aber es gab eine Szene, wo sich Felix Agu, meine ich, war das auf der linken Seite wirklich gut freigespielt hat und eine richtig starke Flanke in den 16er geschlagen hat, über die Abwehr hinweg. Und Josh steht alleine am zweiten Pfosten und er muss den Ball im Prinzip nur runternehmen und hätte dann noch die Zeit gehabt, den Ball zu platzieren. Aber er versucht, ihn Volley zu nehmen und trifft ihn halt nur, weiß nicht, mit der Seite oder so und der Ball rutscht ihm über den Spann und fliegt Richtung Eckfahne. Das als exemplarisch. Und was ich halt wirklich einfach häufiger gesehen habe, wo ich dachte, Alter, versuch's doch mal, trau dich das doch mal, ist, dass er diesen Diagonalball kriegt, Tempo aufnehmen kann. Er hat nur einen Gegenspieler, der ihm irgendwie mehr hinterher hechelt, als dass er ihn wirklich stellt. Er geht vom Flügel, zieht er in den 16er, genauso wie du es machen musst. Mhm. Und dann trifft er jeweils immer die falsche Entscheidung. Entweder er versucht, zur Grundlinie zu kommen, um den Ball dann zurückzulegen, oder er zieht zu weit in die Mitte und dann hat er den Ball auf dem linken Fuß liegen, der ihm jetzt nicht so hundertprozentig liegt. Ja?
Ja.
Aber wie auch immer die Entscheidung ist, hat er viel zu wenig den Blick für den Mitspieler. Und dann möge man mich korrigieren, oder die Mitspieler positionieren sich halt schlecht. Ne?
Das wäre halt meine Frage gewesen. Ne? Ja. Weil ich ehrlich sagen muss, dass da habe ich halt in vielen Situationen auch ein Problem gesehen, dass dann in denen dann die falschen Entscheidungen getroffen wurden. Ne? Also du bist Stürmer, nimm den Ball runter und schieb ihn flach in die lange Ecke, Josh. Das ist ein individueller Fehler,
ja, genau.
Dass er da meint und weiß ich nicht, wahrscheinlich weil er 8 Jahre lang von Kofeld gehört, mach nix, Josh, weiter so, probier genau. Noch mal und so.
Ja, genau. Der nächste.
So, aber das ist einfach individuell schlecht, ja. Die Frage ist halt, lag es nicht auch daran, ich fand zum Beispiel Lücke Füllkrug, ganz ehrlich, von dem ich ja wirklich viel, aber ich fand den wirklich wieder, wirklich schlecht.
Grausam.
Ja. Und ich habe da auch ein paar Situationen gesehen, wo ich dachte, ey, jetzt flach, ne, in die Mitte und jetzt muss da einer kommen. Aber ich habe Lücke da nicht gesehen, auch, nee. Dass er mal ein Kopfballduell, dass er mal den Körper reinbringt, habe ich nicht gesehen. Und ich muss auch sagen, dass, wie gesagt, Josh fand ich jetzt auch nicht überragend, ne? Keine Frage, war auch zu viel. So, und ich fand aber die Aufstellung, Agu als Linksaußen aufzustellen, hat mich ehrlich gesagt auch gewundert.
Total überrascht, ja.
Der auch kein Stürmerblut hat jetzt, ne? In dem, so. Und dann hattest du ein Mittelfeld mit Maxi, Schmidt und Julia, wurden mir dann auch zu wenig nachgerückt. Also ich weiß nicht, so ganz hat das noch nicht hingehauen. Wie fandst du das denn mit Agu? Das fand ich relativ überraschend.
Ja, ich fand halt die, also, und das ist jetzt auch wieder, da spricht jetzt wieder der Laie in mir, aber das war mein Eindruck im Stadion, weil wir hatten in der Tat so für Formationsbewegung und so hatten wir super Plätze, ne? Oberrang und hinterm Tor konnte man ganz gut sehen. Und Agu war jemand, der wirklich, und das schien Anweisung zu sein, der beispielsweise im Pressing wirklich immer ganz offensiv gepresst hat über die Seite, ne? Also wirklich selbst alleine auf Ron-Robert Zieler zugegangen ist und war absehbar, dass Ron-Robert Zieler sich einen seiner beiden Anspielstationen nur einfach aussuchen muss und die mit so einem simplen Dreiecksaufbau Agu komplett ins Leere laufen lassen, ne? Aber dadurch, dass Agu halt so offensiv anpresst, ist der Raum hinter ihm, der Flügel, komplett blank, weil und da hatten wir in der Vorbereitung für den Podcast kurz drüber gesprochen, so wie du richtig sagst, weil Jung sich nicht traut, rauszuschieben. Das heißt, die gesamte Seite ist offen und du hast es im Prinzip dann immer gehabt, dass sie Agu mit diesem Dreieck einmal ins Leere laufen lassen und dann haben sie zwei Leute gehabt, die über den Flügel alleine auf Jung zulaufen konnten. Ja. Auf einen Abwehrspieler, der halt gefühlt totale Tempoprobleme hat. So, ne?
Hatte ich auch den Eindruck, ja.
Und das war einfach, das wirkte halt einfach, im Zusammenwirken des Ganzen. Also es mag ja eine gute Idee sein zu sagen, ey, Felix Agu, und das hat man halt eben in vielen Situationen auch gesehen, Turbo, ne? Also der Typ ist ja wirklich irre schnell.
Und ein paar Mal, als ihm geholfen wurde beim Pressen, gerade in der ersten Halbzeit, haben wir ja auch einige Bälle geholt, so,
ja,
ne?
Ja, genau. Also, ne, deswegen, kann ich nachvollziehen, bloß in diesem Zusammenspiel mit den anderen Spielern auf der Seite wirkte das halt wie so eine Unwucht. Ne?
Aber ja.
Und das fand ich eine mittelgute Idee. Das hat viel, also weil Agu dann halt eben auch versucht hat, dann diese Räume wieder zuzulaufen. Das hat er dann auch oft durch sein Tempo geschafft einigermaßen. Aber das kostet halt Körner wie blöde, ne?
Ja, und du bist immer am Hinterherlaufen und zu Anfang, also ich war exakt meine Beobachtung, aber ich habe das Gefühl, Hannover ist erst im Laufe des Spiels darauf gekommen, diese Seite dann so zu bespielen. Und das war dann, habe ich mir eingebildet, rauszusehen, in der zweiten Halbzeit vor allem, war das eine klare Strategie, darüber zu verlagern. Da rächt sich dann natürlich, dass wir nur mit einem Dreier-Mittelfeld spielen. Das heißt, wenn Agu da vorne drauf geht und sozusagen dann aus dem Spiel ist, Hannover schiebt einen Mittelfeldspieler auf halb rechts und wir haben nur drei Leute im Mittelfeld und da kannst du das Loch nicht stopfen. Das heißt, du müsste der Linksverteidiger so weit aufrücken, wie wir das bei Ludde häufig auch gesehen haben. Ja. Ne? So, und dann bleibt Maxi hinter ihm und sichert ab. Aber das hat Jung nun überhaupt nicht gemacht. Ja, und ich weiß.
Das wäre auch Harakiri gewesen, oder?
Ganz ehrlich, ich musste teilweise an den Prödler denken, ne? Weil der Prödler war auch so ein Typ, wie du es vorhin gesagt hast, ne? Der gegnerische Mittelstürmer kommt entgegen bis zur Mittellinie, Prödler klebt hinten dran, der Stürmer lässt einmal den Ball fallen, dreht sich, läuft los und der Prödler kommt nicht mehr hinterher.
Ja, genau.
So sah das auch für mich aus und mich hat die Aufstellung da auf links von Jung auch ehrlich gesagt gewundert.
Ja, womit wir bei Rate die Aufstellung wären. Alter, lag ich falsch. Oh Gott, ey.
Ja, wollen wir das kurz...
Ja, können wir gerne machen. Also erstmal sowieso mea culpa. Ja. Wir hatten beide Herrn Dingschi in unserer Startaufstellung und das, obwohl wir noch darüber gesprochen haben, dass er mit Rot vom Platz geflogen ist in der letzten Saison. Und der Schritt, den nächsten Gedanken zu machen, dass er dementsprechend möglicherweise für das erste Saisonspiel noch gesperrt sein könnte, auf den habt ihr uns erst im Nachgang gebracht. Deswegen danke für den Hinweis. Wir schmeißen uns in den Staub. Das hätten wir in der Tat bedenken können. Das stimmt schon.
Tja, ich denke, das ist...
Das kommt
klar, kann man
immer passieren, ne?
Sagen, das ist Regelwerk, aber vielleicht habe ich mein eigenes Regelwerk bei Telegram. Ja, genau. Da ist, nein, natürlich mega peinlich. Klar, Erin Dingschi, Ja. Wir hätten, schade.
Er hat gefehlt, sagen wir es so. Er hat da gefehlt auf der Seite.
Schade drum. Deswegen wären 11 Richtige beim Aufstellungsraten schon von vornherein nicht möglich gewesen.
Ja, wohl war,
weil Rot-Gesperrte halt einfach nicht gehen. So, nicht haben wir jetzt gehen, auch verstanden. Dann entschuldige ich mich bei der ehrenvollen Medizinwissenschaft. dass ich bei von Rapturen.
Ja. Von Teilrapturen hast du gesprochen.
Oh, Teilrapturen, das klingt ja noch peinlicher.
Dabei heißt es Rupturen, aber ich war so begeistert von deinen Rapturen, dass ich sie auch übernommen habe. Auch da,
Man muss es nur mit Überzeugung sagen. Ja, dann kann man, egal wie falsch es ist, man muss nur so tun, als sei man sicher. Es heißt ja auch Fraktur.
Ja, genau. Nicht Fruktur, ne?
Und nicht Fruktur.
Genau. Ich sag mal so, ne? Nivea ist, Niveau ist keine Hautcreme.
Ja, so ist es. Ja. Nein, also, ich weiß gar nicht, wer hatte diesen Riss? Bittenkurt, Leo, ne?
Ja, genau.
Mit dieser Traktorverletzung.
Ja, genau. Ich würde sagen, wir bleiben einfach bei Riss.
Ja, und ich möchte bitte weiterhin für solche Fehler ausgeschimpft und korrigiert werden.
Ja. Da mach ich gleich mit, stimme ich genau ein. Aber was ich eigentlich sagen wollte, und das ist ja nun dann wirklich also auch ein Indiz für die hohe Expertise, die diesem Formate beiwohnt, ja, von meinen Startaufstellungsprognosen möchte ich sie eigentlich gar nicht nennen, weil das eine Beleidigung für diesen Begriff wäre, ist eigentlich so ziemlich gar nichts eingetreten, muss man dann aber auch so ehrlich sagen. Ich habe Herrn Woltemade in der Startelf gesehen, von dem weit und breit nicht zu sehen war. Ich habe Herrn Schmid in der Startelf gesehen, von dem war weit und breit nicht zu sehen. Herr Schmidt hat immerhin in der Startelf gestanden. Danke dafür, Herr Schmidt. Ich habe dafür Herrn Osako nahe an die Tribünenverbannung gepackt. Der stand dafür in der Startelf. Lange Rede, kurzer Sinn. Die vermutete Startaufstellung von Herrn Siegert war ein einziges Desaster. Und ich gehe mal auf die stille Treppe mich schieben.
Aber rechts hattest du auch einen Bomb aufgestellt?
Ja, wenigstens das, genau.
Immerhin.
Ich habe auch Park aufgestellt anstatt Agu.
Ja. Ja, gut, ich hatte Agu als linken Verteidiger. Ich sag mal, das wäre die bessere Alter. Aber gut, okay.
mach du den Job doch.
Ich meine, ich kann es immer nur anbieten.
Ja.
Ne? Genau. Wenn man das nicht will. Nein, aber ich fasse noch mal kurz zusammen für alle Hobby-Fußballstrategen auch zu Hause. Bei mir stimmte die Viererkette fast. Ich hatte links Agu, aber der hat immerhin gespielt. Ich hatte allerdings Capino vorhergesagt im Tor. Muss aber auch sagen, dass Cetera für mich ja in unserer Liste Top 3 der Vorbereitung, großer Gewinner, ganz oben stand. Das verbuche ich als Entschuldigung. Ich hatte Grosso auf der 6, das war falsch, da hat Maxi gespielt, wie in Liga 1 immer, wo wir es auch schon nicht gut fanden. Ja. Ich hatte immerhin Julia richtig und ich hatte eigentlich, war ich von Romano Schmid noch ausgegangen, der leider nicht gespielt hat. Gut, rechts Dingchi ist gesetzt.
Ja, gut. Aber auf der anderen Seite wird jetzt auch ein Schuh draus. Jetzt haben wir wenigstens eine ungefähre Ahnung, wie Anfang möglicherweise dann in solchen Situationen auch zu ticken scheint. So, durch diese Aufstellung kristallisiert sich dann jetzt auch heraus, wen mag er, wen findet er gut, ne? Auf wen steht er. Sergeant gehört dazu.
Okay, haken wir unsere persönliche Bilanz des Grauens ab. Unsere Tipps 4-1 Heimsieg und 3-2 Heimsieg, ich sag mal, das müssen wir nicht auflösen.
Ja, warum lange um den heißen Brei rumreden, ne? Ist anders gelaufen.
Jan, wer hat dir gut und nicht gut gefallen? Was hättest du, wo sagst du danach in laienhafter Besserwisserei und Schönschnackerei, das halte ich für falsch im Matchplan, in der Aufstellung oder im Laufe des Spiels. Wo hast du gesagt,
Mit Blick auf das, was Anfang dann gemacht hat, meinst du?
Ja, mit Blick auf den ganzen Abend. Ich fange mal an, habe ich ja schon, Agu links offensiv, halte ich für eine Kackidee und Jung als linker Verteidiger, obwohl eigentlich schon vor dem Wechsel klar war, er kann es theoretisch, spielt es aber nicht so gerne und nicht so gut. Ich meine, gut, es ist bei Werder Tradition, gute Spieler dahin zu stellen, wo sie es nicht spielen können, aber da muss ich sagen, das habe ich nicht verstanden und das wird auch nicht korrigiert. So, jetzt du.
Maxi auf A6. Na, also, wir haben darüber auch schon mal gesprochen, ne? Ich weiß nicht, warum er dort immer hingesetzt wird. Wahrscheinlich, weil er derjenige ist, der es noch am ehesten spielen kann. Aber ich fand ihn da auch gestern wieder wirklich teilweise wirklich grausam. Also vor allem in der Vorwärtsbewegung zugegebenermaßen. Defensiv war das solide und ich glaube, deswegen spielt er diese Rolle auch nach wie vor, weil es defensiv eben solide ist. Aber in der Vorwärtsbewegung war es wirklich ein Albtraum für mich. Also das hab ich einfach wirklich nicht verstanden. Und ich muss sagen, ich hätte im Sturm früher reagiert. Aber
nämlich wie?
Ich hätte Sargent auf jeden Fall rausgenommen. Sargent hat 90 Minuten gespielt, der hat mir dann Anfang der zweiten oder Mitte der zweiten Halbzeit hat er mir gar nicht mehr gefallen. Ich fand ihn einfach unglücklich und wir hatten einfach mit Jojo beispielsweise auch noch jemanden auf der Bank, der jetzt in der Vorbereitung zumindest immer dann, wenn die wenigsten mit ihm gerechnet haben, irgendwie getroffen hat.
Ist Jojo noch eingewechselt worden
eigentlich? Ja, Jojo ist noch eingewechselt worden. Ja, ne? Und Romano ja auch, aber die haben dann beide da auch nicht mehr wirklich viel reißen können. Ne? Hannover hat es dann hinten raus, hast du halt auch gemerkt, Hannover hat dann hinten raus eine richtig breite Brust gekriegt. Die haben es dann irgendwie mit dem Messer zwischen den Zähnen verteidigt und haben dann sogar noch immer wieder die Hoffnung gehabt und ihre Chance gesehen, Nadelstiche zu setzen, haben dann auch Riesenchancen gehabt. Also
Mega-Chancen, ja, ey, Alter.
Also unterm Strich musst du wirklich sagen, musst mit dem Punkt zufrieden sein. Ja. Und das ist ja eine Sache, da hättest du mir das vor dem Spiel gesagt, ich gesagt, dann können wir hier schon Haken dran machen und sagen, mit dem Abend bin ich enttäuscht, weil ich hatte in der Tat wirklich mit einem souveränen Sieg, hatte ich wirklich gehofft, ist nicht passiert. Also wie gesagt, für mich sind sowohl, was du gesagt hast, Agu auf links vorne, fand ich auch nicht gut, Maxi auf A6, fand ich auch nicht gut, ich fand die Zetterer-Entscheidung dagegen gut, ich fand, dass Zetti das gut gemacht hat, vor allem fußballerisch gut gemacht hat, eine starke
Nummer.
Ja, genau, der Hackentrick, so Herzinfarkt, aber es hat funktioniert und er ist ja wirklich auch beidfüßig, zumindest so gut, dass er die Bälle vernünftig rausbekommt. Weil die ihn halt teilweise auch wirklich schnell und stark und aggressiv angelaufen haben und er hat sich trotzdem gut daraus befreien können. Und ja, ich fand, dass er beim Tor nicht gut aussah. Da habe ich mir aber bislang immer nur Unverständnis eingehandelt für, deswegen äußere ich das jetzt gar nicht weiter. Ich saß halt hinterm Tor und dachte, geht früh auf die Knie und lässt sich dann ins kurze Eck überlupfen, aber gut, wenn die Leute der Meinung sind, das ist nicht zu halten und nicht zu verteidigen, weil Duxch es einfach gut macht, dann mögen sie recht haben.
Ich meine, du hast eine Torwart- Vergangenheit, auf der anderen, aber ich sag ganz
auf
ehrlich,
auf dem Niveau nicht.
Da habe ich dir vorhin schon widersprochen, ne? Weil klar, vielleicht kann man das, vielleicht macht Donnarumma das anders, ja. Aber ganz ehrlich,
macht das auch anders.
Aber der läuft alleine auf ihn zu, ja, mit 3 Meter Vorsprung. Der Rasen ist nass. Aus dem Winkel musst du natürlich damit rechnen, dass er den lang mit der Seite flach ins lange Eck schiebt. Ne? Ja,
aber dann musst du ihm alle anderen Möglichkeiten verbauen.
Ja gut, okay, aber er hat ihm jetzt den Lupfer angeboten und wenn man sich anguckt, wie Hannover vorher ein paar gute Chancen mit versuchten Lupfern und Kunstschüssen verdaddelt hat, okay, ich sehe da eindeutig vorher den Fehler, ist ein Stellungsfehler von Mai, ne?
Ja, natürlich.
So, und das war nicht der einzige. Also muss ich wirklich sagen, ganz kurz, also dass das passieren kann, Duxch ist da ganz alleine, ja. Und es reicht ein Doppelpass, ja, der zweite Spieler in der Mitte unserer Hälfte ist auch ohne Druck. Da ist kein Druck auf ihn und dann reicht ein Ball und dann ist Mai wirklich, also Entschuldigung, aber wie so ein F-Jugendspieler, dem der Gegner hinter ihm wegläuft, das fand ich also wirklich ganz, ganz schlimm. Und er hatte auch in der ersten Halbzeit Mai, ich schätze den sehr, ne, für Zweikampf, Kopfball fand ich alles gut, ne, finde ich gut, aber auch in der ersten Halbzeit hatte er so ein paar Sachen, wo er nicht wusste, rück ich raus, gehe ich drauf, dann hat er so 2 Schritte nach vorne und wieder zurück und in dieser Sekunde war sein Gegenspieler weg und Toprak musste das 2-mal ausbügeln. Ne? So, und da habe ich doch schon ein paar Mal, muss ich sagen, so, und das Tor geht nicht auf Zeller. muss ich sagen.
Nee, zumal Zetterer uns ja auch dann danach noch zweimal wirklich den Arsch rettet, ne? Also deswegen, wie gesagt, den Kampf kämpfe ich nicht. Das war mein erster Gedanke in der Situation. Ich habe es mir dann danach aber auch nicht nochmal angeguckt. Insofern alles gut.
Und auch, dass Jung da nicht mehr eingreifen kann oder will, also ich bin jetzt noch beim Gegentor, ne? Ja. Obwohl der da hinten, weiß ich nicht, ey, das, ich weiß nicht, ob da ein Park oder so, ne, so ein Typ, der, weiß ich nicht, solide erstmal nur versucht, das Ding so, ob der da nicht vielleicht noch anders steht, ich weiß es nicht.
Aber Dutsch hat halt auch einfach einen geilen Abend gehabt, ne, muss man auch mal sagen, der Abstand der beste Hannoveraner in meinen Augen.
Richtig, so. Und da muss ich mal ganz ehrlich sagen, wenn du das vergleichst, Duchs und Füllkrug, ja, die ja in der zweiten Liga so auf einem Level, ich sag mal, geführt werden,
ja,
in die gleiche Schublade, da kannst du dann noch Hennings und Burgstaller und so, dieser Typ Stürmer, ja. Hm. Und Duchs macht ein Tor, hat Chancen und tut mir von Lücke, ich habe nichts von dem gesehen. Was ist mit dem los?
Ich habe keine Ahnung. Das weiß ich wirklich nicht. Ich weiß es nicht. Weil eigentlich ist das ja auch ein Spielsystem, was ihm viel mehr liegen müsste, ne?
Ja.
Und kannst du einfach nicht sagen.
Und er kriegt sogar den Platz vorne drin und Josh muss auf den Flügel. Klar, und dann sagst du, ich hätte Josh ausgewechselt. Ja, kann man machen. Aber der hat immerhin, war da irgendwie, wenn auch blinder Aktionismus, ne? Aber das habe ich, weiß ich nicht. Habe ich nicht ganz.
Ja. Wie fandest du den Niklas Schmidt eigentlich?
Komisch, das wollte ich dich jetzt auch fragen. geile Ecke, gute Standards.
Ja. Ja, fandst du. Ich fand sie teilweise fast ein bisschen zu. Ich habe manchmal gedacht, da tropft ihm das Adrenalin aus den Ohren, ne? Wenn Eckbälle irgendwie fast an der gegnerischen, an der anderen Eckfahne landen, weil sie zu hoch geschlagen wurden oder so.
Okay, aber hat auch das Tor vorbereitet, ja, genau. Und ja, es waren ein paar gefährliche, ne? Und es scheint ja auch in der Mannschaftshierarchie überhaupt keine Frage zu geben, dass er die Standards schießt, ja, wenn er auf dem Feld steht. Ja.
Und trotzdem muss ich sagen, Spieler, ne?
Ja.
Also hat in der Halbzeit fast 6 Kilometer schon runter gehabt und war laufstärkster Spieler. Auch ganz witzig, Halbzeit, Zweikampfquote, Toprak 100%.
Ja.
Passquote, Mbom 100%.
Ja gut, Mbom.
Hintenrum.
Also der ja wirklich, wo man sagen muss, also wenn es die personifizierte Solidität gibt, ja, dann war es Mbom, ne? Aber nach vorne
One-Trick-Pony.
Ja, wenn überhaupt, ne? Ja. Aber gut, von dem können wir nichts. Aber gerade wenn du dann mit einem Bomb so einen Rookie auf der Seite hast, der jetzt ja auch nicht gerade spielstark ist, habe ich mich wirklich gewundert, dass auf der linken Seite dann Jung verteidigt, ja, wo du also auf keiner Außenposition wirklich Druck ausübst oder Gefahr ausstrahlst, ja, weil beide erstmal nur damit beschäftigt sind, ne? Da nichts falsch zu machen. Ich weiß nicht, ey. Ja. Aber um's mal, haben wir noch irgendwas vergessen?
Nö, eigentlich nicht.
Um's mal zusammenzufassen, ne? Sind wir schlauer als vor einer Woche?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also aus dem Spiel kannst du doch wirklich Erkenntnisse ziehen, noch und nöcher, oder nicht? Als Fan, wenn ich dieses Spiel gesehen habe, dann sehe ich als allererstes auf jeden Fall, okay, sie werden das annehmen müssen. So, sie werden auch hier sehr schnell erkennen müssen, dass es genau die Motivation und genau den Ehrgeiz und genau die 100% brauchen wird, um da zu bestehen und um da erfolgreich zu sein. Und dazu wird auch gehören, dass Markus Anfang möglichst schnell mit diesem, ich sag jetzt mal noch, improvisierten Konstrukt, was er auf dem Platz stehen hat, zwangsläufig, aufgrund der Tatsache, dass viele Spieler noch da sind, die bald möglicherweise weg sein werden, wird er lernen müssen, und da wird sich dann auch zeigen, wie gut er und wie schnell er in sowas ist, wird er lernen müssen, eben entsprechend die Anpassung zu treffen, basierend auf den Beobachtungen, die er macht, die sich ja dann hoffentlich so weitgehend mit dem decken, was wir auch für uns festgestellt haben. Also ich glaube, dass ihm das schon helfen wird. So. Meinst du nicht?
Was helfen wird?
Naja, helfen wird, Schlussfolgerungen zu ziehen und ihm helfen wird, relativ schnell, hoffe ich zumindest, Lösungen für die Probleme zu finden, die er selbst nach dem Spiel ja auch identifiziert hat.
Also ja.
Ne? Also, dass er dann halt möglichst schnell Anpassungen vornimmt, die Probleme, die offensichtlichen Probleme beheben. Also ich hoffe, dass er eine andere Lösung für die Vierer oder für die Abwehr finden wird für das Düsseldorf-Spiel, weil wie wir es am Anfang schon gesagt haben, mit Düsseldorf kommt jetzt eine Truppe, die offensiv nicht schlechter ist. So.
Nee, und die echt eine abgewichste Truppe ist und alles andere als verunsichert. Ne? Wir dürfen ja auch nicht vergessen, Hannover kam schon ziemlich mit der großen Flatter.
Ja, genau.
Dahin, ne? Trainer von Havelse, neuer Kader, wir haben drüber gesprochen, Generalprobe, die gegen Magdeburg zu Hause, die scheinbar an Leistungsverweigerung grenzte, Spieler, die gesperrt waren bei Olympia, ne, und so weiter. Da waren wir, wie du letzte Woche richtig meintest, wenn ich jetzt Hannover Trainer wäre, würde ich mich freuen.
Ja, das wäre
Aufbaugegner. Und genau das ist passiert. Und Düsseldorf wird ein ganz anderes Kaliber, ne? Das darf man echt nicht vergessen. Aber lass uns mal kurz bei uns bleiben noch. Anfang kann da mit Sicherheit Schlüsse draus ziehen und vielleicht auch die eine oder andere Personalentscheidung anders treffen, ja? Ob er Felix Agu nochmal links offensiv und Jung nochmal, weiß man. Ne? Er hat zumindest Grund drüber nachzudenken. Aber hattest du denn das Gefühl, dass zumindest die Spielidee schon punktspielreif ist,
ja,
dass die Spieler das schon drin haben?
Ja. Also, nee, ob sie das drin haben, da würde ich jetzt noch ein kleines Fragezeichen hintersetzen, aber, und das ist ja das, was wir auch am Anfang kurz gesagt haben, schön zu sehen, dass die Grundidee erkennbar ist. Ne?
Ja, ne? Die war schon erkennbar.
Genau,
ne?
Und das halt eben daraus auch, und das hatten wir ja auch gesagt in der ersten Halbzeit, unheimlich viele gute Situationen entstanden sind, die Spieler selbst mit individuellen Fehlern im Keim erstickten, aber es sind laufend Spielsituationen entstanden, die bei entsprechenden Automatismen gefährlich werden, saugefährlich werden und die auch von besseren Teams nur ganz schwer zu verteidigen sind, weil immer, wenn Werder es schafft, nach einer Balleroberung mit 4, 5 schnellen Spielern und gelernten Laufwegen auf eine unsortierte Defensive zuzulaufen, bin ich mir sicher, dass wenn wir da Automatismen entwickeln, dass das dann auch über kurz oder lang relativ häufig zum Erfolg führen wird. Und das finde ich halt einen Fußball, das ist halt eben genau dieser Fußball, den wir früher so geliebt haben an Werder, ne?
Ja.
So dieses wie, also so gefühlt schon in der 20. Minute das Visier hochklappen und zur Jagd blasen und alles schiebt nach vorne und das gucke ich mir unabhängig davon in der Entstehung einfach gerne an und bin dann auch dazu bereit, dass mir 2, 3 Mal fast das Herz stehen bleibt, wenn wir durch vogelwilde Defensivaktionen wieder einen Lattentreffer kassieren oder einen Pfostenschuss.
Ja, genau, oder das Gegentor, ne? Und wie gesagt, also wie du meintest, ne, das ist wieder das alte Werder, wo man dann halt auch den offensiven Stil so weit ausreizt, dass man natürlich volles Risiko hinten geht.
Ja.
Ne? So, und wo es dann auch auf die individuelle Klasse ankommt, ne? Und was du natürlich früher mit dem Mertesacker und dem Naldo relativ gut wieder ausgleichen konntest, oder zur Not mit dem Fabian Ernst oder so, oder auch mit Baumann damals, zu den guten Zeiten. So, klar, aber ich sehe das nämlich genau wie du. Und ich habe die unterschiedlichsten Reaktionen jetzt gehört und mitbekommen, ja, alles von alle die gleiche Scheiße wie vorher oder so 1-1, wie schlecht ist das, ne? Stichwort Pfiffe im Stadion, ja, bis hin zu, ey Leute, das kann man doch nicht erwarten und so schlecht war es doch gar nicht und ne, man soll das jetzt auch, was so, ich tendiere nämlich auch eher dazu zu sagen, wie du, nach vorne hat mir das schon gefallen von der Anlage her. Mhm. Und es hat auch zu Anfang funktioniert. Und ich glaube auch, dass wir mit einem Typen wie Osako zum Beispiel auf dieser Position einen wirklich auch sehr geeigneten Spieler dafür haben oder auch mit Romano Schmid dann, um dann diese Umschaltmomente besser auszuspielen. Ja. Mhm. Und dass wir da mit Sicherheit noch erfolgreicher werden, also unterstütze ich deine Theorie. Und ich sehe nämlich auch das Problem, dass wir auf den Außenbahnen, wo das Spiel dann ja drauf aufgebaut ist auch, das Umschalten, einfach noch keine Spezialisten auf dem Feld hatten.
Ja, genau, das kann gut sein, ja. Genau das habe ich auch gerade gedacht.
Ne, wir hatten Agu, einen Linksverteidiger, der ist schnell, aber das war's.
Und ein Königreich für Florian Kainz.
Tja, sowas. Oder ja,
so einer würde jetzt total gut reinpassen.
Exakt. Ja. Ne, oder ich habe die Zusammenfassung gesehen von Dresden gegen, weiß ich nicht, gegen wen?
Ingolstadt.
Ingolstadt.
Ja, genau.
Ey, die haben rechtsoffensiv, oder? Ja, Ingolstadt. Rechtsoffensiv auf dem Flügel einen Typen, der heißt Vlachodimos, ja. So ein kleiner Dribbeltyp, ich glaube, der hat alle drei Tore vorbereitet. Ja. Ist genau der Typ, den man da braucht.
Ja.
Ja. So. Und ich glaube, wenn wir diese Position besetzt kriegen, sieht auch das Spiel, die Idee, das Konzept anders aus,
ja,
auf dem Platz.
Es muss jetzt einfach erstmal der erste Transferstein fallen und dann geht das, glaube ich, auch relativ zackig.
Ja, sowas noch different, but same, same.
But same, same, genau.
Gibt es eigentlich was Neues vom Transfermarkt?
Nicht, dass ich wüsste. In der Tat nicht. Also ist es in der Tat so, dass wohl auch in internen Runden es heißt, wir haben im Prinzip alle in den Startlöchern, auch schon neue Spieler in den Startlöchern. Wir brauchen bloß diesen einen Verkauf, der uns Kohle gibt. Weil man sozusagen über den Rashica-Transfer jetzt die nächste Saison sozusagen die Liquidität gesichert hat. Und das war irgendwie Vorgabe.
Ja, das und Geld wurde erstmal woanders gebraucht sozusagen.
Genau,
ne?
Und dass jetzt halt alles, was jetzt kommt, halt eben dann Sachen sind, mit denen du dann homöopathisch auf dem Transfermarkt aktiv werden kannst. Und sie da wohl auch schon einige Sachen so weit besprochen und eingetütet haben, dass wirklich nur noch die Kohle fließen muss, um das Ding zu finalisieren.
Und alle Seiten wissen, ne? Spieler XY weiß, es kann jederzeit das Telefon klingeln,
genau,
wenn Ludde im Flieger sitzt.
Ja, genau. So ungefähr. Genau.
Aber 3 Millionen von Gala Istanbul, das ist ein bisschen wenig, oder?
Für das Ludde ist ein bisschen wenig, ja. Würde ich auch sagen.
Der zieht ja nicht mal mehr eine Jogginghose an hier für uns, um trainieren zu gehen.
Ja. Ich glaube auch, er würde ganz gerne erstmal noch woanders spielen. Also rein ligatechnisch.
Ja, genau. Ja. Man hat irgendwie den Eindruck, für den ist das nicht mal eine Option, hier so zu tun, als würde er noch 2 Wochen Werder Bremen sein. Ich glaube, der macht nur noch Wohnungsübergabe, das war's.
Ich meine aber auch Galatasaray ist, glaube ich, für ihn. Also da würde er, glaube ich, schon ganz gerne noch mal einmal eine von den Big Leagues irgendwie anpeilen. Meinst du nicht?
Bevor er zu Gala geht, meinst du?
Ja, genau.
Ja, das kann ich mir auch vorstellen.
Ja, komm, dann lass uns doch jetzt nochmal auf Düsseldorf gucken. Wir sind auch schon wieder über eine Stunde.
Oh Gott, ja.
Mit Düsseldorf, ich habe jetzt auch die Zusammenfassung Sandhausen noch nicht gesehen, aber es reicht, wenn du mir den Namen Ruven Hennings zuraunst, dass ich schon wieder Schweißperlen auf der Stirn kriege, mit Blick auf unsere Defensivleistung gegen Hannover. Düsseldorf 2-0 in Sandhausen gewonnen, die werden gerade vor heimischem Publikum am nächsten Wochenende ohne Gästefans entsprechend einen auf dicke Hose machen, oder?
Ja, die haben kein Grund, irgendwie Respekt vor uns zu haben.
Ja, scheiße, echt.
Ja, aber das ist ja wirklich so, ne? Auf der anderen Seite wird das für uns natürlich auch ein anderes Spiel.
Mhm.
Ne? Das darf man ja auch nicht vergessen, ne? Dass Düsseldorf erstmal die Rolle hat, das Spiel zu machen und was zu riskieren und wir wie Hannover erstmal warten können.
Ja.
Ne? Ja. Wir haben dann auch personell, haben wir da noch andere Möglichkeiten?
Erendingchi, sag ich nur.
Erendingchi.
Und ist ja noch ein Spiel gesperrt.
Da möchte ich mich nicht festlegen.
Ja, genau, super. Ich möchte das weder bestätigen noch dementieren.
Genau. Teile der Antwort würden die Bevölkerung verunsichern.
Genau.
Aber da wir ja gleich noch gerade die Aufstellung machen müssen, wollen wir das nicht mal eben kurz nachgucken?
Ja, also, kann ich mal eben machen. Aber ja, vielleicht magst du mal eben die Jeopardy-Melodie singen.
Ja,
musst du nicht. Warte. Nein, der Mann Dingchi kann doch wieder spielen. Der ist 3 Spiele gesperrt worden, der hat gegen Leverkusen sich die rote Karte abgeholt. Gegen Leverkusen die rote Karte abgeholt, dann war er gesperrt gegen
Gladbach.
Ja, aber nee, gegen Gladbach, da war doch noch eins vorher, da war da nicht noch Augsburg. Er war gesperrt gegen Augsburg, gegen Gladbach und jetzt gegen Hannover und hat damit seine Sperre abgesessen. Oder habe ich das so komplett falsch in Erinnerung? Was war denn der 33. Spieltag? Wer war denn da unser Gegner?
Pass mal auf, mein Freund, wir machen das so. Schau mal echt eben nach.
Ja, ich mach das, warte eben hier. Oh, ey, Kicker ist auch so eine Saftseite geworden, ne? Ey, mit diesen ganzen Werbe-Pop-ups, du. Entschuldige bitte. So. Bundesliga, da. Da. Ja. Guck mal, Gladbach war der 34.
Ich erinnere mich, ja.
Wir haben nur 2-4 verloren. Der 33. Spiel, ja, siehst du, in Augsburg, genau. Also, er hat sich die rote Karte am 32. Spieltag gegen Leverkusen abgeholt, hat dann die Sperre gegen Augsburg abgesessen, gegen Gladbach abgesessen und jetzt am 1. Spieltag gegen Hannover abgesessen. Damit steht er wieder zur Verfügung in Düsseldorf.
Sicher, weil du vermutest, dass es 3 Spiele waren oder weil du es
weißt? Nee, das hab ich gestern noch nachgeguckt. Es waren wirklich 3 Spiele. Das habe ich nachgeguckt. Ja, genau. Ja. Glück gehabt, Siegert.
Ja, genau.
Ja, und also der wird auf jeden Fall dabei. Aber dann lass uns doch mal Rate die Aufstellung machen. Weil basierend auf dem, was wir jetzt auch als Fehler identifiziert haben, würde ich sagen, wünscht dir die Aufstellung ist vielleicht jetzt passender. Mal gucken, inwiefern wir diesmal richtiger liegen.
Ja, Aufstellung, da wollte ich noch mal kurz eins vorher sagen, dass ja leider der Königstransfer mit Lemina ja. leider nicht zustande kommt.
Ja, auch in diesem Sommer wieder nicht, meinst du?
Auch in diesem Sommer nicht.
Dabei ist er jetzt ein Schnäppchen, ne?
Jan, wo warst du? Ja, genau. Gestern bekam ich irgendwie den Hinweis, er wechselt jetzt zu OGC Nizza. Ja. Southampton akzeptiert 12 Millionen Verlust.
Ja, er wechselt auch für 5,5 Millionen. Das wäre, dann hätten wir uns ihn auch leisten können letztes
das
Jahr.
Das hätte
oder?
Frank Baumann auch geschafft. 12 Millionen Verlust. Verdammte Axt. Okay, dann Trikot kriegst du trotzdem. Ja, der ist also. Und Mö wurde eine Stunde vor Anpfiff am Samstagabend positiv getestet. Corona. Mhm. Das heißt, der fällt auch erstmal aus für Düsseldorf wegen Quarantäne, ne? Der ist nicht nur Kontakt, sondern der wurde positiv getestet, ne?
Also habe ich nicht so genau mitbekommen, hatte nur gesehen, er ist in Isolation, aber ja, dann macht's ja Sinn.
Okay, ja, so oder so. Alles Gute, guten Verlauf wünschen wir. Und kommen zu den Aufstellungen, ja? Sind wir schon soweit? Ja, ne?
Ja, komm, machen wir jetzt.
Okay.
Willst du anfangen oder soll ich?
Ich fange an, weil ich das letzte Mal einen Ticken besser war als du.
Ja, mach.
Ich tippe auf Zetterer im Tor.
Puh. Ja, genau.
Da lege ich mich fest. Ja. Ich tippe auch, dass ein Bomb wieder spielt rechts. Ich tippe auch auf jeden Fall, dass Ömer dabei ist. Ja. Schön, dass er sich noch nicht verletzt hat am ersten Spieltag. Ich glaube auch, dass Mai, glaube ich, noch leicht die Nase vorn hat als zweiter Innenverteidiger vor Jung, den ich glaube Anfang nicht mehr als Linksverteidiger einplanen wird jetzt am nächsten Spieltag, aber vielleicht als Mann neben Toprak, weil war keine überragende Leistung von Jung, haben wir drüber gesprochen, aber meiner Ansicht nach von Mai auch nicht. Ja, so dass vielleicht gegen so einen Typen wie Hennings vielleicht da der erfahrenere, abgewichste Typ, und du musst nicht wahnsinnig schnell sein, um Rufen Hennings zu verteidigen. Das ist jetzt auch nicht gerade seine große Stärke. Ja. Das ist ja nun kein Sprinter, ne? Da brauchst du keinen Usain Bolt dagegen. Und ich glaube, dass links Agu spielen wird, könnte ich mir vorstellen. Oder vielleicht so, nein, ich glaube, dass Agu da spielen wird. Links hinten.
Ja. Und jetzt Mai oder Jung? Hast du ja offen gelassen.
Okay, dann sage ich Jung.
Okay, weil dann ist unsere Viererkette exakt gleich. Ich würde es genauso sagen.
Okay.
Auch genau mit der Begründung.
Okay, dann sage ich Mai.
Ja. Ja, es ist sehr, sehr postpubertär, aber ist okay.
Im Mittelfeld wird Grosso auf der 6 spielen in Düsseldorf. davor Maxi und Osako.
Jetzt hätte ich gerne diesen Soundeffekt mit den zirpenden Grillen.
Warum?
Grosso auf A6, glaubst du echt?
Ja, in Düsseldorf glaube ich das. Ich habe es ja jetzt schon geglaubt.
Genau.
Hätte er mal gemacht, Grosso kam dann rein gegen Hannover, um das 1-1 zu retten, über die Zeit zu bringen, ne, kurz vor Schluss. Nee, aber das ist mein Mittelfeld, Grosso, Maxi, immer gesetzt den Fall, es sind nur alle da, und Julia.
Ja, okay.
Und dann glaube ich, dass, rechts geht, Dingchi geht nicht, der ist rot gesperrt, ne? rechts Dingchi, in der Mitte wird, links Romano Schmid, und in der Mitte wird, wenn er noch da ist, Sargent spielen. Das heißt, ich habe keinen Niklas Schmidt drin.
Ja, der würde bei mir spielen. Also mein Mittelfeld wäre in der Tat Maxi, Niklas Schmidt und
Osako.
Nee, ich würde Osako links vorne spielen lassen. Ich könnte mir vorstellen, dass er das macht.
Schmidt. Sergeant?
Ja, ich hätte jetzt gesagt, ja, aber dann fehlt dir natürlich der Sechser. Ich glaube, dass Maxi wieder auf der Sechs spielen wird. Und ich glaube, dass er dann mit Niklas Schmidt und Romano Schmid spielt im Mittelfeld. Also, dass er quasi Julia und Romano tauscht.
Mhm.
Aber wahrscheinlich würde das, alle Experten werden mich jetzt auslachen, weil Julia Osako wahrscheinlich irgendwie in der Vorbereitung nicht ein einziges Mal über den Flügel gekommen ist. Aber gut, auf jeden Fall werden Romano und Julia, glaube ich, wirklich auch in der Startelf stehen. Ich glaube, dass er Füllkrug weiter eine Chance geben wird vorne drin.
Und spielt Josh wieder auf dem Flügel?
Obwohl, oder lässt er vielleicht Sargent vorne drin spielen und dann mit Dingchi auf rechts? Ich glaube, das würde ich sagen. Sargent vorne drin und Dingchi auf rechts.
Ja, das habe ich auch gesagt.
Ja.
Und links vorne hast du Julia. Und,
ja, Julia oder Romano, da lege ich mich nicht fest. Auf jeden Fall stehen die beiden auf dem Platz.
Dann ist der einzige Unterschied bei uns, ich habe Grosso drin und du hast Schmidt.
Genau. Na, gut, langweilig, aber so ist es halt. Ne? Wenn Experten dürfen sich auch mal einig sein.
Ich wollte gerade sagen, da wir ja beide so große Experten sind, hauen wir mit der gleichen Prognose natürlich beide voll in die Kacke.
Ne? Ja gut, okay, aber als wenn das in irgendeiner Form für uns noch Anspruch wäre, hier mit Expertise zu glänzen. Also zumindest für meinen Teil kann ich das im Brustton der Überzeugung verneinen.
Damit habe ich nach Folge 4 aufgehört.
Ja, yes, genau. Also noch 2 Folgen vor mir.
Ja. Ja, darf ich übrigens nochmal sagen, dass mein Rat, Marius Bülter zu holen, hat gleich getroffen für, hat immerhin das Tor vorbereitet für Schalke. Warum gewinnt jetzt überhaupt der HSV auch noch?
Ja, genau, was fällt dir da nicht ein?
Aber so viel zum Thema Neustart, ne? Schalke mit einer wirklich, also ich glaube mit 10 von 11 9 Spielern und Neuanfang und Motivation ohne Ende und hat auch gegen eine personell, ich sag mal, eher durchschnittliche HSV-Truppe, wo ich mich auch über die Aufstellung gewundert habe, aber hat auch zu Hause verloren, 1-3, vielleicht.
Das muss sich alles erst mal finden.
Ja.
Wie bei Werder. Und ich finde, was sollst du sagen?
Ach, wir sind so höflich. Du zuerst.
Ja, ich zuerst. Ja, wenn ich jetzt loslege, dann sind wir gleich am Ende der Sendung. Deswegen sag du lieber nochmal was.
Ich wollte nur sagen, ey, Pauli ist so stark und die machen so einen Spaß zuzugucken. Und ich habe hier meiner Pauli-Fan-Homebase um mich rum gesagt, im Winter kommt der Kofeld zu euch, weil dann holen wir den Schulz.
Ja, genau. Damit der Schulz uns vom Abstieg rettet und Pauli an die Tür der Bundesliga klopft.
Du siehst oder du hörst, es hat sich nicht gelohnt, darauf zu warten, was ich sagen wollte. Jetzt.
Ja, entschuldige. Ja, nee, ich wollte in der Tat sagen, es muss sich alles erstmal finden, ist eigentlich eine perfekte Überleitung, um zu sagen, genauso wie bei Werder. Und damit wären wir eigentlich dann wirklich jetzt nach einer Stunde und 13 Minuten, mein Gott, es ist wieder so lang geworden, wir kommen aus dem Labern nicht mehr raus. Ein guter Punkt zu sagen, das war Folge 55 des Worum-Podcast, Different but Same. Ja, irgendwie fühlt sich alles dann doch noch erschreckend so an wie vor einigen Monaten im Abschiedskampf der ersten Liga, aber das ist wahrscheinlich wirklich nur eine Momentaufnahme und nach dem ersten Spieltag möglicherweise dann doch auch ein wenig verfrüht, um schon wieder in Panik zu verfallen. Deswegen ja. Würde ich sagen, jetzt gucken wir doch mal, ob wir mit Rate die Aufstellung wenigstens gegen Düsseldorf mit den Erfahrungen des ersten Spieltags ein bisschen besser lagen. Ja, ich würde sagen, verknust jetzt das 1-1, immerhin haben wir nicht verloren, haha. Kommt gut in die Woche. Macht euch die Tage bis zum Düsseldorf-Spiel wieder Samstag 20:30 wieder im Free-TV zu sehen, so angenehm, wie es nur irgend geht. Mein lieber Thomas, danke, dass du dir wieder die Zeit genommen hast und so souverän und zielsicher durch diese Folge geführt hast. Vielen lieben Dank dafür. Ja, und allen anderen wünschen wir ganz viel Spaß, auch beim Lesen unserer neuen Kolumne Brille Grün-Weiß bei der Nordwestzeitung online.
Ja, die ist auch gut und die ist auch nicht so lang.
Ja, und die ist aber mindestens genauso witzig, wenn nicht sogar witziger, oder?
Nee,
das kann ja gar nicht sein. Egal.
Würde ich jetzt, das halte ich jetzt beides nicht für wahnsinnig witzig.
Ja, das stimmt. Das ist auch eher ausgelegt auf True Facts und Expertise, ne?
Nein, das könnt ihr lesen. Also, wir haben
natürlich,
uns
Mühe, das sollt ihr lesen.
Wir haben uns Mühe gegeben.
Ja, natürlich. Also nwzonline.de, da einmal reinklicken, da dürftet ihr uns relativ schnell finden. Und ansonsten guckt ihr auf unsere Social-Media-Accounts, guckt ihr ins Forum, auch gerade was Transferaktivität und so angeht, ist im Forum ja in den Transferphasen traditionell immer viel los. Schaut da gerne mal rein und ansonsten kommt gut in die Woche. Wir wünschen euch einen guten Start in die Woche und drücken feste die Daumen für das Düsseldorf-Spiel. Ja, und alles Weitere sehen wir danach am nächsten Montag. Bis dann. Ciao.
Und unsere Saisonprognose, die machen wir dann ganz seriös am 33. Spieltag. Da gehen wir auf Nummer sicher diesmal.
Ja, und dann auch wirklich mit Stargästen. Aber da wollen wir noch nicht so viel verraten.
Du meinst Mutti, ne? Psst. Gute Woche, gutes Spiel.